Deutschlandfunk, Kultur heute.
Die Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich, soll der Schriftsteller Mark Twain mal gesagt haben, und Historiker greifen diesen Satz gerne immer wieder auf. Er ist eigentlich auch eine Handreichung für alle Formen des Erzählens, die die vielen Krisen der Gegenwart mit Geschichten aus der Vergangenheit versuchen zu verstehen. Bei den Filmfestspielen in Venedig gab es da ein paar Beispiele, über den Abschluss des Festivals sprechen wir gleich. Außerdem mit einem Historiker darüber, wieso man mit verklärter Vergangenheit Politik machen kann. Und mit Tschaikowskis Oper Pik Dam und dem Soldaten Schweig schauen wir auf zwei Premieren des Wochenendes. Ich bin Anja Reinhardt, herzlich willkommen.
The Golden Lion for Best Film goes to Woman Unknown by Mai El Toukhy.
In Venedig gingen gestern Abend die Filmfestspiele zu Ende. Den Goldenen Löwen bekam die dänische Produktion Woman Unknown. Ein Film über eine junge Dänin, die nach 1945 eine Affäre mit einem deutschen Soldaten verheimlichen muss. Die Filmfestspiele haben insgesamt auch dieses Jahr deutliche politische Zeichen gesetzt. Zum einen beklagte die Jurypräsidentin Maggie Gyllenhaal öffentlich ein systemisches Problem beim Frauenanteil. Zum anderen gingen in allen Sektionen auffällig viele Preise an Dokumentarfilme. Aber zuerst zum Goldenen Löwen für die dänische Regisseurin Mai El Toukhy für Woman Unknown. Ich habe unsere Filmkritikerin Katja Nikodemus gefragt, wie sie diese Entscheidung sieht.
Also ich muss sagen, ich war gestern Abend doch ein bisschen fassungslos über diesen Hauptpreis, den Goldenen Löwen. Ich kann nur vermuten, dass die Jury ja auch ein bisschen Quotenpolitik machen wollte, denn dieser Film, der hat ja eine Hauptfigur, die in einem patriarchalischen Gefüge ja zerquetscht zu werden droht. Du hast es schon angedeutet, eine Hausangestellte ist es, die will durch eine Heirat mit einem reichen Witwer in Kopenhagen den sozialen Aufstieg. Die hat aber eben eine Affäre mit einem deutschen Soldaten gehabt, mit der wird sie konfrontiert, und um ihre Haut zu retten, denunziert sie eine andere, selbstbewusste, alleinerziehende Nachbarin, und zwar mit schrecklichen Folgen. Und die Bilder haben so eine selbstgefällige Ausweglosigkeit, also die sterilen Zimmerfluchten, die hallenden, unsicheren Schritte auf hartem Parkett, die Verlorenheit in endlosen Treppenhäusern. Ich kann nur sagen, der Film ist sozusagen die Frau, das ewige Opfer, und eigentlich möchte man sowas nicht mehr sehen.
Jetzt hatte ich ja vorhin schon angedeutet, dass diese politische Message des Festivals durchaus widersprüchlich ist. Wie erklärst du dir das eigentlich, dass das Festival auf der einen Seite durchaus wach für politische Schieflagen ist, aber auf der anderen Seite, und das hat ja mit dem Frauenanteil zu tun, so blind?
Also ich glaube, dieser Hauptpreis entspringt wirklich einem falsch verstandenen Feminismus erstmal. Also es wurde wirklich in der Message ausgezeichnet mit diesem historischen Frauendrama. Und es wurde aber auch übersehen, dass der Film es sich so sehr leicht macht, dass er eben seine Hauptfigur einfach zusätzlich einsperrt in beklemmenden Bildern, die ihr keinen Rückhalt geben. Und die Jury kann sich mit diesem Goldenen Löwen sozusagen auf der richtigen Seite fühlen. Das ist so, aber sie ist sozusagen im falschen Film, weil sie dem sozusagen dieser Message ja aufgesessen ist.
Jetzt müssen wir natürlich noch über Preise sprechen. Die Darstellerpreise, die gingen an Mathilde Arcel für Unknown Woman. Das ist der Film, über den wir am Anfang gesprochen haben. Arcel ist, würde ich sagen, schon eher unbekannt im Gegensatz zu John Malkovich, der als bester Schauspieler für den Film Wild Horse 9 geehrt wurde.
Coppa Volpi for Best Actor
is John Malkovich in Wild Horse 9.
Ein bisschen böse könnte man ja vielleicht jetzt auch sagen, mit ihm und George Clooney, der einen Preis für sein Lebenswerk bekommen hat, standen als Einzelpersonen alte weiße Männer im Rampenlicht, also bei aller Sympathie für beide Schauspieler.
Ja, das stimmt natürlich, aber ich möchte trotzdem ein kleines Plädoyer als Anwältin des Kinos halten. Ich meine, George Clooney wurde hier von sehr jungen Menschen auf dem roten Teppich bejubelt. Und Robert Pattinson war da, der wurde gefeiert, der ist erst 40. Und was John Malkovich betrifft, das war unglaublich, hier in Venedig zu sehen, wie sich dieser 72-jährige Schauspieler auf der Leinwand noch einmal neu erfindet. Und in Wild Horse 9 von Martin McDonagh, da spielt Malkovich ja einen melancholischen, sterbenskranken CIA-Agenten. Der soll 1973 in Chile den Putsch gegen den demokratisch gewählten Präsidenten Allende vorbereiten, aber er hat eben nichts mehr zu verlieren. Eigentlich hat er auch die Nase voll, und er fährt mit einem CIA-Kumpel in Ferien auf die Osterinsel Inseln und verrät links und rechts CIA-Geheimnisse, zum Beispiel über Kennedys Ermordung. Und er stellt gewagte Theorien auf über die Verbindung von Demokratie und den Käsesorten eines Landes. Darüber habe ich auch lange sinniert, ob da was dran sein könnte. Und dieser elegante Zynismus auf der Leinwand, würde ich einfach mal sagen, ist alterslos.
Wir kommen auf jeden Fall auch noch zu deinem Lieblingsfilm, den du ja schon favorisiert hast hier bei uns im Programm. Aber ich möchte vorher noch über NASA sprechen, ein Film, der Standing Ovations bekam, über den du auch berichtet hast. Der hat auch einen Hauptpreis bekommen in einem Wettbewerb, der historisch von Spielfilmen eigentlich dominiert wird. Braucht der Dokumentarfilm überhaupt einen Platz im Wettbewerb oder ist er da an der falschen Stelle?
Ich würde eigentlich sagen, gerade in diesen politisch aufgeladenen Zeiten sind Dokumentarfilme im Wettbewerb ein strukturelles oder sagen wir mal kategorielles Problem auf allen großen Festivals, nicht nur in Venedig. Weil NASA, jetzt dieser Preisträgerfilm, ist ja ein wichtiger Film zu einem wichtigen Thema. Also es geht ja um die von israelischen Militärs verwendete KI bei der Kalkulation von zivilen Opfern im Gazastreifen. Aber wie soll denn so ein Film konkurrieren mit einer schwarzen CIA-Komödie, in der Malkovich spielt? Also wie soll diese Komödie wiederum gegen ein so gewichtiges Thema konkurrieren? Und man sollte solch einen investigativen Dokumentarfilm wie NASA, der auch keine wirklich innovative Form hat, einfach außer Konkurrenz zeigen. Damit wäre schon allen geholfen.
Du hast, ich habe es ja jetzt schon angedeutet, in deinen Berichten aus Venedig Li Changdongs Possible Love für den Goldenen Löwen favorisiert. Er hat immerhin den großen Preis der Jury bekommen. Wäre das aber aus deiner Sicht der bessere Gewinner gewesen?
Also es wäre nicht nur der bessere Gewinner gewesen. Es ist der einzige Film dieses Festivals, der in die Kinogeschichte eingehen wird. Liebe Anja, da können wir in 20 Jahren dann nochmal drüber reden, ob ich recht habe.
Machen wir.
Aber der Film, der handelt ja von einer reich verheirateten Dokumentarfilmerin, die einen Film über einen Arbeiter drehen will, der gefeuert wurde. Aber der will vor der Kamera nicht sprechen. Also trifft diese Filmemacherin sich mit dessen Frau und es entsteht sowas wie eine Freundschaft zwischen diesen ungleichen Paaren, die aus verschiedenen Schichten kommen, auch eine explosive Freundschaft. Und die Klassenunterschiede hallen hier in jedem Bild nach, in jeder Geste, in Blicken, in Körpern, in den Dialogen. Und trotzdem haben die Figuren eine Freiheit des eigenen Erlebens. Also wir beobachten sozusagen atemlos in jedem Bild ihre Reaktionen. Und wir haben ja über den Goldenen Löwen gesprochen. Dieser Hauptpreisträger, der sperrt eben seine Heldin in Bilder ein. Und Possible Love, dieser ja großartige koreanische Film, der ermöglicht uns das Schönste, was es im Kino gibt, nämlich uns ein Bild zu machen. Und das ist die große Kunst.
Katja Nikodemus aus Venedig über die Preise bei den Filmfestspielen. Auch Tschaikowskis Oper Pik Dam nach einer Erzählung Puschkins lässt sich gesellschaftspolitisch lesen als Geschichte eines Außenseiters, der die geheime Formel der herrschenden Klasse erbeuten will und dabei ihrer Logik verfällt. Hermann, ein mittelloser Offizier, setzt alles auf das Geheimnis der Kartenfolge 3, 7, Ass. Doch beim entscheidenden Spiel liegt statt des Asses die Pik Dam auf dem Tisch. Hermann verliert und nimmt sich das Leben. Zuvor sind bereits die Gräfin und Lisa gestorben, an deren Tod er mitschuldig ist. Damit eröffnet die Staatsoper Hannover gestern ihre Spielzeit. Bei der Premiere war unsere Musikkritikerin Franziska Stürz. Franziska, das ist doch ein relativ düsterer Stoff für eine Eröffnung einer Spielzeit, oder?
Das ist ein düsterer Stoff, aber es wird trotzdem eine glanzvolle Spielzeiteröffnung, glanzvoll in mehrfacher Hinsicht. Also einmal ist es Regisseur Roland Schwab, der das Stück inszeniert hat, der konzentriert sich eben ganz stark auf diese Spielsucht von Hermann und wählt als Schauplatz in der Staatsoper eine riesengroße, eigentlich in die Unendlichkeit aufsteigende Treppe. Und die ist umrahmt von lauter so Glitzerfäden, so lamettaartig, so einem Vorhang. Und der Bühnenbildner Piero Vinci Guerra hat also dieses nüchterne und irgendwie abstrakte Bühnenbild geschaffen. Das hat sowas von einer Showbühne, also Glamour, aber es symbolisiert eben ganz stark diesen Wunsch nach gesellschaftlichem Aufstieg. Der will einfach darauf. Und dann gibt es diese gehässige, abweisende Gesellschaft, die zeigt der Regisseur eben wirklich sehr packend in einer Mischung aus dieser Bling-Bling-Society, Machismo und auch so historischen Elementen, denn da wird ja auch viel zurückgeblickt. Und das wird dann ganz toll kostümiert von Gabriele Ruprecht. Und insofern habe ich da eine ganz, ganz starke Geschichte erzählt bekommen, die gar nicht so düster war.
Das war gestern auch der erste Auftritt des neuen Generalmusikdirektors, Francesco Angelico. Mhm. Was macht seine Tschaikowski-Interpretationen aus?
Also er hat vor allen Dingen dieses wirklich kaleidoskopartige der Musik ganz plastisch und wirklich beeindruckend mit diesen großen Kollektiven der Niedersächsischen Staatsoper hervorgebracht. Da stecken ja Zitate drin, auch aus dem Rokoko. Da gibt es eine große Szene, die auch voll gezeigt wird, die klingt wie Mozart-Zitat. Und dann gibt es Folklore, es gibt ein Klavier-Duo-Duett zwischen Polina und Lisa. Riesige Chorszenen, da wird der Zarin gehuldigt. Also das ist richtig vielfältig und das wird in Hannover wirklich auf höchstem Niveau präsentiert. Am besten hören wir mal ein Stückchen mit dem fantastischen Chor.
Bei den Sängerinnen und Sängern, über die wir natürlich auch noch sprechen müssen, da gucken wir vielleicht mal zuerst auf die Besetzung der alten Gräfin. Die singt zwar weniger als Hermann und Lisa, ist aber ständig präsent und in Hannover hat die 86-jährige Helen Donath in dieser Rolle debütiert. Das klingt mutig.
Das war außergewöhnlich, also wirklich irre. Helen Donath als alte Gräfin, diese Frau wird ja in der Geschichte von Hermann immer auch als alte Hexe bezeichnet und oft wird es von so einem dramatischen Mezzo gesungen. Und sie macht das mit dieser wirklich jetzt zerbrechlichen, alten, zarten Sopranstimme, die sie ja hatte und für die sie weltberühmt ist, eine große Präsenz auf der Bühne. Also das war wirklich Gänsehaut und atemberaubend, diese Szenen mit ihr.
Also konnten die anderen Solisten da noch mithalten?
Ja. Also es wurde fantastisch gesungen. Der Hermann Javier Moreno, also wirklich diese irre schwere Partie mit sensationellen, strahlenden Spitzentönen und auch Kyandra Howarth, die Lisa, hat mich absolut überzeugt. Da waren wirklich auch in den Nebenrollen tolle Leute dabei, die Polina, Antea Baratsch und auch Jelecki von einem ganz jungen Bariton Max Dollinger gesungen. Also ich muss sagen, ich habe die Pik Dame öfter gesehen. Kürzlich gab es die ja auch in München, wo ich herkomme. Wenn ich jetzt mal mit dem Kartenspieler-Slogan sagen würde, müsste, wie ich das bewerte, muss ich sagen, also Hannover sticht München.
Franziska Stütz über Tschaikowskis Oper Pik Dame an der Staatsoper Hannover, inszeniert von Roland Schwab. Vielen Dank. Eine Woche nach der Landtagswahl beschäftigt der Erfolg der AfD Politik und Gesellschaft weiter. In Sachsen-Anhalt gewann die Partei mit knapp 44% der Stimmen. Ihr Spitzenkandidat Ulrich Siegmund versprach im Wahlkampf, das, ich zitiere, alte sichere Deutschland zurückzuholen und berief sich vor allem auf die 90er Jahre, die bei genauem Hinsehen in Sachsen-Anhalt alles andere als eine gute Zeit waren. Aber vielleicht meinen Siegmund und seine Parteikollegen ja auch eine alternative Vergangenheit, die es so nie gegeben hat. Der Historiker Tobias Becker von der Freien Universität Berlin erforscht seit vielen Jahren die Geschichte der Nostalgie. Ende September erscheint sein neues Buch Heimweh nach gestern, in dem er der Frage nachgeht, warum die vermeintlich gute alte Zeit gerade in der unübersichtlichen Gegenwart diese politische Anziehungskraft entfaltet. Ich habe ihn gefragt, ob Nostalgie nicht zuerst mal ein zutiefst menschliches Gefühl ist.
Ja, das kann man so sehen, dass Menschen zu allen Zeiten und über alle Kulturen hinweg nostalgisch waren. Aber damit geben wir uns Historikerinnen in der Regel nicht zufrieden, sondern wir wollen dann wissen, wie war das denn zu einer bestimmten Zeit? Und das Auffällige ist, dass es den Begriff noch gar nicht so lange gibt, erst seit der frühen Neuzeit, 1688, und dass er ursprünglich aber Heimweh bedeutet, also Sehnsucht nach einem Ort, und erst seit den 60er, 70er Jahren Sehnsucht nach einer Zeit. Und da gehen die Probleme im Grunde schon los. Also es mag sein, dass Menschen das schon lange gefühlt haben, aber einen Begriff hatten sie dafür nicht. Und dann wird es natürlich so schwierig, auch so ein Gefühl zu artikulieren.
Können Sie sich denn einen Reim darauf machen, was Ulrich Siegmund von der AfD meint, wenn er sagt, wir wollen wieder die gute alte Zeit oder das gute alte Deutschland zurück?
Ja, ich glaube, er sagt sogar die alte Bundesrepublik. Und nein, ich kann mir da keinen Reim drauf machen, wann das gewesen sein soll. Irgendwie die 90er Jahre der Transformation und des Umbruchs, vor allem in Ostdeutschland. Irgendwie die 80er Jahre oder der Arbeitslosigkeit, die 70er Jahre der Ölkrise, der wirtschaftlichen Probleme, die 60er Jahre mit der Studierendenbewegung, der sexuellen Revolution und so weiter. Also da gibt es wenig Anknüpfungspunkte für für das, was die AfD vertritt. Und tatsächlich handelt es sich vielleicht eher um so eine alternative Vergangenheit, wie Sie das genannt haben. Beziehungsweise es geht eigentlich gar nicht so sehr um die Vergangenheit, sondern es richtet sich eigentlich primär gegen die existierende Gegenwart. Und dem versucht man etwas entgegenzusetzen, das eigentlich jeder historischen Tatsächlichkeit widerspricht.
Das ist ja durchaus eine Anknüpfung an das, was Sie Verfallserzählung nennen, was auch Donald Trump in den USA doch sehr erfolgreich letztlich auch erzählt hat. Wir erinnern uns an seine erste Inaugurationsrede von einem Amerika, das am Boden liegt. Also er hat es in düstersten Farben gezeichnet. Das ist letztlich das, was auch bei der AfD funktioniert. Auf der einen Seite die Verfallserzählung und auf der anderen Seite, aber wir können euch sozusagen zurückbringen.
Ganz genau, so würde ich das verstehen. Also, dass hier im Grunde eher eine apokalyptische Zukunft oder auch schon Gegenwart im Grunde projiziert wird, gegen die man sich richtet, gegen die man vorgibt, sich zu stemmen, gegen die man sich als Alternative verkauft und dadurch die Leute versucht anzusprechen, als jetzt primär eine Verklärung der Vergangenheit.
Die AfD, muss man sagen, hat da ja auch einiges im Repertoire. Also da wird auf zum Beispiel soziale Sicherheit in der DDR rekurriert. Es gibt immer wieder auch Wir sind das Volk, die friedliche Revolution, die eine Rolle spielt, aber auch Preußen und das Kaiserreich. Also eine richtige Linie scheint das nicht zu haben. Da werden einfach ein bisschen wahllos jeweils Fluchtpunkte genannt, die dann irgendwie passend gemacht werden.
Ja, so kann man das eigentlich beschreiben. Und dann diese Fluchtpunkte, ja, die dienen dem Projekt in der Gegenwart und die werden auch im Grunde verzerrt. Also ich meine, es ist natürlich gut möglich, dass für manche Leute manche Dinge in der DDR besser waren als dann in den 90er Jahren oder vielleicht auch in der Gegenwart. Also wenn man sich mit dem Regime arrangiert hat oder dort mitgearbeitet hat und eben nicht auf der anderen Seite war, die Leute, die in Hohenschönhausen oder sonst wo eingesessen haben, dann kann man vielleicht darauf auch durchaus nostalgisch zurückblicken, aber ich sehe das nicht als eine bedeutende Motivation. Ich sehe das eher als ja, eine Verklärung, ein Gegenbild, das da aufgebaut wird zur Gegenwart. Und ähnlich sieht man das auch bei den anderen historischen Kapiteln, die dort aufgerufen werden. Also diese Behauptung, man würde sich Preußen irgendwie nicht neutral nähern oder sowas, oder der Versuch an so eine konservative Preußen-Lesart wieder anzuknüpfen. Das sind alles eigentlich Beispiele, die sich gegen die existierende Bundesrepublik, gegen den Status quo richten und die den irgendwie durch historische Beispiele das Projekt legitimieren sollten, diesen Status quo auszuhebeln und die Dinge radikal zu verändern und natürlich radikal in einem antiliberalen, antidemokratischen und vor allem gegen eine freie, offene Gesellschaft gerichteten Bestreben.
Wo fängt denn für Sie die politische Instrumentalisierung an?
Natürlich instrumentalisieren wir, wenn man so sagen will, wir alle die Vergangenheit die ganze Zeit, also um etwas zu legitimieren und natürlich insbesondere im Politischen. Natürlich ist auch die Art und Weise, wie die Bundesrepublik oder verschiedene Strömungen in der Bundesrepublik oder DDR mit der Vergangenheit umgegangen sind, geht es immer darum, irgendwie ja eben Demokratie oder offene Gesellschaft und so weiter zu legitimieren. Und natürlich greift auch die Bundesrepublik in der Art und Weise, wie sie auf ihre Vergangenheit zurückblickt, auf Ereignisse des 19. Jahrhunderts, der Demokratiegeschichte, ja, das Hambacher Fest und dergleichen zurück, die AfD versucht jetzt zu instrumentalisieren und so zu tun, als hätte niemand das erinnert und sie seien jetzt die Ersten, die da anknüpfen. Und da geht es natürlich vor allem auch darum, indem man solche demokratischen Ereignisse und Geschichten aufruft, sich selbst zu befreien eben von diesem Nimbus, man sei antidemokratisch. Also es hat natürlich ein ganz starkes strategisches Bestreben. Also die Frage ist eigentlich eher, wozu wird die Vergangenheit, welche Vergangenheit aufgerufen und wozu wird sie benutzt, wozu, was soll sie legitimieren? Und das ist hier eigentlich schon sehr deutlich, dass sich das gegen die offene Gesellschaft richtet.
Das ist ja ein interessanter Punkt, den Sie gerade genannt haben. Das Hambacher Fest, das Hambacher Schloss ist ein Ort der Demokratie, von der Bundesregierung eben auch gefördert. Davon gibt es noch mehrere. Es gibt diese positiven Bezugspunkte auf die Demokratiegeschichte in Deutschland. Aber trotzdem hat man das Gefühl, politisch funktioniert das auf dieser Seite nicht ganz so gut, wie es bei der AfD funktioniert. Warum ist das so?
Ja, das müsste man vielleicht noch mal genauer nachschauen. Also es gibt seit einiger Zeit, ein paar Jahren, diese Institution oder dieses Projekt Orte der Demokratie, zu dem eben auch das Hambacher Schloss und andere Beispiele dazugehören. Und dahinter stand eigentlich eher, oder der Ausgangspunkt war eher, das Feststellen, dass die AfD und die identitären Rechte versucht, diese Orte für sich zu instrumentalisieren, die eigentlich Erinnerungsorte ja der deutschen Demokratiegeschichte sind. Und dem müsste man jetzt etwas entgegensetzen. Also vielleicht hat man da auch eine Zeit lang ein bisschen was verschlafen, aber eigentlich wurden diese Ereignisse in der ganzen bundesrepublikanischen Geschichte und dann natürlich auch in der DDR-Geschichte auf eine andere Weise jeweils erinnert und aufgerufen. Und jetzt geht es eigentlich eher um eine Umerzählung und erneut eben wieder mit diesem strategischen Ziel, sich selbst als die eigentliche demokratische Kraft zu verkaufen und die tatsächliche Demokratie irgendwie zu unterlaufen, zu kritisieren und als nicht demokratisch hinzustellen.
Vielleicht fehlt es den anderen Parteien tatsächlich an einer guten Zukunftserzählung. Der Historiker Tobias Becker über Nostalgie von rechts. In den 1970er Jahren gab es tatsächlich den Begriff Hitler-Nostalgie, der auch im Bundestag heftig diskutiert wurde. Und wenn man sich mal in der Gegenwart umschaut, dann kann man sagen, er ist wieder da. Nicht nur wegen des gleichnamigen Buchs und Films. In Maurizio Cattelans Ausstellung in Berlin gibt es Hitler als kniende Figur. Und auch in diesem Stück taucht er auf, als Puppe. Die Abenteuer des braven Soldaten Schweig nach Jaroslav Hašek. Bertolt Brecht und Regisseur Jan-Christoph Gockel stellt dem noch eine Recherche zur Schlacht um die ukrainische Stadt Bachmut dazu. Wie das alles zusammengeht, das weiß Christian Gampert, der die Premiere des Schweig am Schauspiel Frankfurt gesehen hat.
Im Zentrum der Bühne steht die dicke Bertha, eine zur Durchbrechung von Festungsanlagen gebaute Mörserkanone aus dem Ersten Weltkrieg. In der Kanone und um sie herum singen und springen, krauchen und leiden possierliche Menschlein, die bisweilen auch politische Botschaften absondern und die natürlich als Kanonenfutter dienen. Wie überleben, das ist die Grundfrage des kleinen Mannes in jedem Krieg. Schweigs Antwort heißt, jedenfalls bei Jaroslav Hašek, durch Übererfüllung des militärisch geforderten Solls an Idiotie. Der offiziell als schwachsinnig diagnostizierte Hundefänger Schweig nutzt im Prag der KUK-Monarchie das Mittel der edlen Einfalt, um immer wieder durchzukommen. Sein anekdotisches, was ich Ihnen übrigens gerade noch erzählen wollte, bringt die militärische Disziplin durcheinander. Bei Jan-Christoph Gockel dagegen wird zunächst nichts erzählt, jedenfalls nicht mit Worten. Er handelt den gesamten Hašek-Roman in 20 Minuten als Stummfilm ab. Es ist natürlich schön zu sehen, dass der große Wolfram Koch als Schweig auch Chaplinesk untertänig herumzappeln kann. Der Witz von Hašeks Roman aber geht vollständig flöten. Dafür sitzen dann Pickelhaubensoldaten in und auf Bomben, wie bei Stanley Kubricks Dr. Seltsam, ein Ballett der Geschosse. Und bei Brecht, zweiter Teil, will Adolf Hitler in einem Vorspiel persönlich wissen, wie der kleine Mann denn zu ihm stehe. Bei Jan-Christoph Gockel wird Hitler allerdings zu einer winzigen, per Video abgefilmten Marionette. Offenbar hängt er an den Fäden des Kapitals. Der gesamte zweite Teil, der Brecht-Teil, ist ein völlig überinstrumentiertes Horrorstück in der multimedialen Piscator-Tradition der 1920er Jahre. Theater soll hier wie Kino sein, viel Video und Soundeffekte, aber eigentlich sind alle schon tot. Die Schauspieler tragen leichenhafte Ganzkörpermasken, sodass sie wie Lemuren durch die Aufführung geistern. In der Kneipe im besetzten Prag gibt es trostbedürftige Wirtinnen, Dienstmädchen und fiese Nazispitzel. Vor allem gibt es kriegsbedingt Hunger, der einen zum Militär treibt. Schweig besorgt erstmal Hundefleisch. Alle sprechen in einem nervenden, elektronisch aufgemotzten Vocoder-Sound. Auch die Eisler-Lieder »Was bekam des Soldaten Weib« sind meist digital verfremdet. Nur selten darf jemand so schön singen wie hier.
Das Große bleibt groß nicht und klein nicht das Kleine. Die Nacht hat 12 Stunden.
Nach über 2,5 Stunden nach der Pause kommt Jan-Christoph Gockel endlich zur Sache. Er war in der Ukraine und hat offenbar gefangene russische Soldaten der Wagner-Truppe interviewt. Kriminelle, die in den Krieg ziehen, weil sie so aus dem Knast kommen, aber natürlich wissen, dass sie nur schwer überleben werden. Wieder die Frage, wie komme ich durch? Aber diesmal aktueller und viel dringlicher gestellt. Die ukrainische Stadt Bachmut im Donetsk, die Russen unter immensen Verlusten erobern und plündern, ist am Ende entvölkert. Das wird in Alltagskleidung schwer episch und chorisch und moralisch nachgestellt, aber auf einmal geht uns die Aufführung etwas an, auch weil der von Gockel in Form gebrachte Bericht eines russischen Soldaten nicht nur die eigenen Untaten, sondern überraschend auch Selbstkritik enthält. Schweg allerdings mit seiner Strategie der Scheinnaivität überlebt die Frankfurter Aufführung nicht wirklich. Zu dominant ist die Theatereffektmaschine, die hier jede Individualität niederwalzt. Aus den Materialschlachten des Krieges wird in Frankfurt eine Materialschlacht des Theaters. Zum Schlussapplaus kommen an die 30 Techniker auf die Bühne. Wolfram Koch als Schweg steht da eher am Rand.
Viel Technik hilft eben nicht immer viel. Christian Gampert über den Schweig am Schauspiel Frankfurt. Der britische Filmproduzent Jeremy Thomas ist tot. Damit beginnen die Kulturmeldungen von Nicole Strecker.
Ja, Thomas galt als Rebell in der Branche mit Mut zu unkonventionellen Entscheidungen. Er produzierte Kultfilme wie Naked Lunch von David Cronenberg und Der letzte Kaiser von Bernardo Bertolucci. Für den bekam er 1987 einen Oscar. 1994 war er Jurypräsident bei der Berlinale. Die in 2 Tagen in Toronto stattfindende Premiere seines letzten Films Bad Lieutenant Tokyo von Regisseur Takashi Miike wird Jeremy Thomas nun nicht mehr mit erleben. Am Freitag ist er mit 77 Jahren gestorben. Ist das Ende vom Lesen nah, so titelte in der vergangenen Woche die FAZ nach dem neuesten PISA-Schock. Denn tatsächlich, rund 1/3 der getesteten 15-Jährigen verfügt nicht mehr über die grundlegende Fähigkeit, Texte sicher zu verstehen und Inhalte kritisch zu beurteilen. Ulrike Weckel, Medienhistorikerin an der Universität Gießen, findet, man sollte in der Lesekultur wieder auf alte Standards setzen. Allerdings zeigt sie sich im Gespräch mit dem Deutschlandfunk nicht sehr optimistisch.
Was ich in der Hochschullehre versuche, also überhaupt durch gute Texte, die verbindlich gelesen werden sollen, die Chance zu geben, dass man entdeckt, dass einem das Spaß macht und nicht so den ganz schnellen, bequemen Konsum immer bevorzugt. Wir sind alle bequem, wo wir nicht auswählen müssen, wo wir nicht extra hingehen müssen. Das hat schon eine größere Chance. Aber wenn ich das richtig sehe, zeigen Studien auch immer wieder, dass wenn Jungs und Männer lesen, dass es auch wenig Belletristik ist. Da sind natürlich enorme Wandel schon in Gang, die wahrscheinlich nicht umkehrbar sind.
Ja, keine guten Aussichten fürs Lesen also. Das war zur Zeit der Aufklärung anders. Und als einer der Star-Autoren dieser Epoche gilt bislang der französische Philosoph Denis Diderot. Ganz wesentlich gründet sich dieser Ruf auf seine Textbeiträge gegen die Sklaverei und den Kolonialismus im Aufklärungsbestseller Die Geschichte beider Indien. Doch wie Spiegel Online berichtet, zweifeln nun Forscher um den Historiker Damien Tricoire von der Universität Trier Diderots Autorschaft an. Mit einem computergestützten Verfahren haben sie den Stil der Texte verglichen und das verweist auf 2 andere Autoren, auf den Philosophen Paul-Henri Thierry d'Holbach aus Landau in der Pfalz und auf den Schriftsteller Jean de Pechmichard. Für den Historiker Tricoire bleibt nach diesen Erkenntnissen Diderot zwar ein herausragender Denker seiner Zeit, aber, schreibt er, den Heldenmythos vom Begründer der Französischen Revolution, des Antikolonialismus und des Kampfes gegen die Sklaverei müsse man nun wohl beerdigen. Er zählt wohl zu den größten Kulturevents in Deutschland, der Tag des offenen Denkmals. Mehr als 7000 Denkmäler waren heute zu besichtigen. Wie viele davon sind sonst der Öffentlichkeit gar nicht zugänglich. Dazu mehr als 11.000 Veranstaltungen. Organisiert wird der Tag von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz und die macht damit auf den Wert historischer Gebäude aufmerksam und erhofft sich wohl auch einen PR-Effekt für den oft gar nicht so populären Denkmalschutz.
Das waren die Kulturmeldungen mit Nicole Strecker. In der Ukraine wurde ein Zug von einer Drohne getroffen und Anthropic, die Tech-Firma, fordert Regulierungen wegen Gefahren durch KI. Mehr dazu in den Informationen am Abend nach den Nachrichten. Hier verabschiedet sich Anja Reinhardt. Danke für Ihr Interesse und noch einen schönen Sonntagabend.